ARD.
Wind. Hier ist viel Wind. Das werden Sie bald zu spüren bekommen. Angenehm oder unangenehm? Ich verstehe nicht. Sie verstehen genau, werde ich den Wind angenehm oder unangenehm zu spüren bekommen. Woher soll ich das wissen? Ich kenne Sie doch gar nicht. Empfinden Sie ihn zum Beispiel als angenehm oder als unangenehm? Es hängt vom Wind ab und von der Jahreszeit, zu der er kommt. Was einen im Sommer erfrischt, höhlt einen im Winter aus. So? Hängt es nicht auch von dem Zustand ab, in dem Sie ohnehin schon sind? Auf was wollen Sie hinaus? Sie kennen mich ja auch nicht. Ich möchte Sie aber gern kennenlernen. Aus meinem Gespür für Wind. Kein schlechter Anhaltspunkt, glauben Sie mir. Und Sie wollen mich aus meinen Antworten zusammensetzen? Nun, vielleicht haben Sie später auch Fragen. Und was hätten Sie davon, wenn Sie mich kennenlernten? Wir wollen ja das Haus nicht zusammen bewohnen. Nein, aber ich könnte Rückschlüsse ziehen auf das Haus, dessen Besitzer Sie sind oder waren. Sie werden es kennenlernen, ohne mich gekannt zu haben. Eben das glaube ich nicht. Dann eben nicht. Mit mir hat das nichts mehr zu tun. Sie kannten doch auch den früheren Besitzer. Ein Onkel. Ich kannte ihn kaum. Er teilte sich nicht mit. Ein guter Anhaltspunkt. Das Haus wandelt sich mit dem Besitzer. Auch das werden Sie feststellen. Wenn ich es kaufe. Natürlich, wenn Sie es kaufen. Sonst natürlich nicht. Seltsam. Jetzt weht es von der anderen Seite. Die Windrose kennt viele Himmelsrichtungen. Wie viele? 32. Das würde aber noch nicht bedeuten, dass mehrere Winde gleichzeitig wehen. Hier tun sie es. Eine von Winden bevorzugte Lage, sozusagen. 14 Winde habe ich gezählt, aber es müssen mehr sein. 14 sind genug, sogar reichlich. Vielleicht zu viel? Was soll das Verhör? Ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Sehen Sie, jetzt kenne ich sie schon ein wenig besser. So? Und was sind Ihre Rückschlüsse auf das Haus? Es war das Haus eines, der die Dinge nahm, wie sie kamen. Weshalb das imperfekt? Ich habe das Haus ja noch nicht hergegeben. Richtig, noch nicht. Haben Sie die Winde benannt? 6 von Ihnen. Und wie heißen Sie? Das sage ich Ihnen nicht. Sie werden ohne Zweifel andere Namen finden. Sehe ich aus wie einer, der Winde benennt? Allerdings. Warum sollte ich Sie anders nennen, als Sie heißen? Es haben nicht alle einen Namen. Außerdem, hier kommen Sie auf allerlei Ideen, auf die Sie woanders nicht kommen. Zum Beispiel Winden Namen geben. Auch anderes. Die Windfahne knarrt. Manchmal klirrt sie sogar. Wie bei Hölderlin. Ich dachte mir schon, als ich sie sah, so einer kennt seine Dichter. Und sprach das für oder gegen ihn? Das würde sich aus dem Zusammenhang ergeben. Ich stelle fest, dass auch Sie mich kennenlernen wollen. Wollen? Es ergibt sich. Stört Sie das Geräusch der Windfahne? Im Gegenteil, eine geräuschlose Windfahne ist keine Windfahne, sondern ein Messinstrument. Und Messinstrumente mögen Sie nicht. Wozu das Verhör? Nein, ich mag Sie nicht. Sie? Ich habe gelernt, mit Ihnen umzugehen oder zumindest von Ihnen abzulesen. Zum Beispiel Stationsbarograph, Aspirationspsychrometer, ich fahre in ferne Regionen. Ach so, da reicht allerdings eine knarrende Windfahne nicht aus. Ich sehe ein richtiger Hahn. Die meisten Windfahnen sind Hähne. Warum, das weiß ich nicht. Ich mag Federvieh nicht, nur gebraten. Sehen Sie, etwas Gemeinsames ist damit entdeckt. Wenn auch nichts sehr Wesentliches. Sagen Sie das nicht, vielleicht ist es der Schlüssel zu etwas Wesentlichem. Leider laufen hier viele Hühner ums Haus und mehrmals am Tag streift eine Familie von Truthähnen vorbei. Sie machen ein grässliches Geräusch. Kann man nichts dagegen tun? Der Grund ist nicht eingezäunt, das Federvieh der Umgebung läuft frei herum, aber es verscheucht die Schlangen. Sie meinen, es gibt hier Giftschlangen, Kreuzottern, Vipern, aber das Scharren und Kratzen verscheucht sie. Scharren, Kratzen ist also geräuschvoller, als ich dachte. Die Schlangen machen kein Geräusch. Aber der Wind, die Windfahne, die Hühner, die Truthähne, es kommt nicht alles zusammen. Bei Wind kommen keine Truthähne und keine Hühner. Das bedeutet, bei Wind kommen die Schlangen, Sagen wir, die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen. Sie kommen nicht regelmäßig. Versuchen Sie eigentlich, mir dieses Haus zu verkaufen? Absolut nicht. Aber da Sie es offensichtlich kaufen wollen, bin ich bereit, es Ihnen zu verkaufen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich treibe die Entscheidung nicht voran. Sie meinen, Sie würden das Haus an meiner Stelle nicht kaufen? Ich kann mich schlecht an Ihre Stelle versetzen. Wirklich nicht? Jedenfalls nicht gut genug, um Ihnen zu raten. Ist hier nicht ein Eingang? Setzt Ihnen der Wind so zu? Nein, ich will nur die Türen kennenlernen. Das ist ein Schuppen. Sie können ihn für Geräte verwenden.
Sie sehen, er ist ziemlich groß.
Seile, Seilringe, Felshaken. Ist das für die fernen Regionen?
Gewiss.
Selbstsicherung, Kletterhammer. Sie kennen sich aus. Sogar Steigeisen, eine Breithaue. Es war eine gewaltige Tour. So sieht es aus. Und alles frisch geputzt oder sogar neu. Wo brauchen Sie eine solche Ausrüstung? Wo? Es hat doch keinen Namen. Alles unentdeckt und unvermessen. Etwa am 63. nördlichen Breitengrad. 128. Längengrad. Ein Hochtal zwischen den Mackenzie Mountains und der Backbone Range. Wo der Kiel River in den Porcupine River mündet. Dort hinauf Kanada, Alaska. Die Grenze ist nicht genau festgelegt. Sie suchen sich Ihre Ziele fern? Nähere Ziele genügen mir nicht. Entweder dieses Haus oder ferne Ziele. Nun, bisher haben Sie beides gehabt, oder nicht? Wie auch immer, das nächste Ziel ist zu groß für eine Rückkehr. Wohin? Später. Eines nach dem anderen.
Ich sehe, das Haus hat keinen Blitzableiter. Richtig. Gibt es hier viele Gewitter? Die Gegend ist berüchtigt wegen ihrer Gewitter. Und schlägt der Blitz nicht ein? Bisher hat er noch nicht eingeschlagen. Aber er könnte einschlagen. Soweit ich weiß, jederzeit. Sollte man nicht einen Blitzableiter anbringen? Fragen, die mit sollte man beginnen, sind schwer zu beantworten. Und noch schwerer zu beantworten sind Fragen, die mit sollte man nicht beginnen. Der Frager ist seiner Frage nicht sicher. Er will dem Gefragten Autorität anschmeicheln und sich davon bestätigen lassen. Ich würde sagen, er will den Rat des Gefragten einholen. Um hier einen Blitzableiter, ich meine einen guten und richtigen Blitzableiter anzubringen, müsste man einen Fachmann von weit her kommen lassen. Die Arbeit ist teuer und kompliziert. Man muss einen großen Graben um das Haus legen, der in ein tiefes Loch mündet. Das verschlingt den Blitz. Und ein rechter Blitzableiter zieht zunächst einmal die Blitze an, bevor er sie ableitet. Bedenken Sie das. Der Knall, der Krach, der Schreck. All das wäre genauso, als hätte der Blitz tatsächlich eingeschlagen. Er hat ja auch eingeschlagen, nur eben in den Blitzableiter. Erst nachher stellen Sie mit Befreiung fest, dass Sie noch am Leben sind, dass das Haus noch steht und nicht brennt. Das heißt, wenn Sie nicht der Schlag getroffen hat. Wenn Sie aber keinen Blitzableiter haben, so ist das Haus ein mögliches Ziel für den Blitz. So gut wie jedes andere Haus, wie jeder Baum oder jeder Telegrafenmast. Es duckt sich unter den Blitzen und bleibt vielleicht, wahrscheinlich, unberührt. Gut, also keinen Blitzableiter. Und wo ist man denn schließlich sicher? Nun, Sie sind Unsicherheit gewöhnt. Im Hochtal zwischen den Mackenzie Mountains und der Backbone Range, wo der Kiel in den Porcupine mündet, dort haben Sie gewiss gelernt, auch ohne Blitzableiter auszukommen. Und die Naturgewalten waren wohl auch nicht das Einzige, was Sie zu befürchten hatten. Gibt es dort Menschen? Einen Stamm. Er heißt Inuit. Die Inuit halten sich für die einzigen Menschen. Und Sie konnten sie eines Besseren belehren? Besser für wen? Wir wollten Sie warnen, dass es... Wer sind wir? Ein anderer Forscher und ich. Aha, Williams. Und wovor wollten Sie die Inuit warnen? Davor, dass es noch andere Menschen gibt. Ausrotter. Und wer sind die Ausrotter? Welche Frage. Wer braucht Luftstützpunkte, Raketenbasen, neue Reiseziele, Abschussrampen, Skipisten? Wo rücken Sie nicht vor, die Ausrotter? Und Sie mussten durch die Reihen der Ausrotter hindurch hinauf zu den Inuit, ohne ins Fadenkreuz der Mörder zu kommen? Sie kommen vom Westen. Wir hatten den Zugang vom Osten gewählt, soweit man es einen Zugang nennen kann. Ein schwieriger Anstieg, schlechte Stände im Fels. Löss, Brackelschiefer. Sagen Sie nicht, Sie seien dem Flusslauf gefolgt? Nordwestlich von Fort Reliance bildet der Porcupine River eine Schlucht. Die heißt unbenannt. 60 Kilometer lang, man muss sich den Pfad in den Fels hauen. 200 Meter über dem Flussbett. Wenn es Sie interessiert, zeige ich Ihnen nachher die Karten. Es interessiert mich sehr. Gehen wir weiter. Ist dies der Haupteingang? Dieses Haus hat drei Türen nach außen. Eine im ersten Stock führt auf den Hang. Das Gras wächst bis zur Schwelle. Welche von diesen dreien Sie den Haupteingang nennen möchten, ist Ihnen überlassen. Ich selbst habe keinen Haupteingang. Für mich ist eine Tür so gut wie die andere. Ich dachte, so etwas ergibt sich, etwa durch das Hineinführen des ersten Ehrengastes. Ich hatte keinen Ehrengast. Bei mir hat es sich nicht ergeben.
Das Aufsperren dieser Tür ist ein wenig schwierig. Sehen Sie, Sie müssen den Schlüssel erst um eine halbe Drehung nach links drehen. Ich meine natürlich links oben. So. Hier geht es nicht weiter. Es sperrt. Jetzt ziehen Sie den Schlüssel ganz locker um etwa einen Millimeter heraus, am besten indem Sie die Tür mit der anderen Hand an der Klinke ein wenig nach außen ziehen. Dann drehen Sie weiter. Jetzt geht es leicht. Sie vollziehen die ganze Umdrehung und die Tür geht auf. Möchten Sie es versuchen? Ja. Jetzt ein wenig raus. Es hakt. Locker, ganz locker. Sehen Sie?
Von innen ist es natürlich umgekehrt. Da müssen Sie den Schlüssel um einen Millimeter hineinstoßen und die Tür ganz leicht nach außen drücken.
Ich verstehe nicht. Ist das alles Absicht?
Absicht? Keineswegs. Was sollte denn die Absicht sein? Es hat sich ergeben. So wie sich das meiste ergibt.
Sollte man denn das Schloss nicht auswechseln? Schon wieder sollte man nicht. Gut, also kann man das Schloss auswechseln?
Gewiss kann man. Aber wozu? Es ist ja nicht schwierig. Man gewöhnt sich daran. Ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich an anderen Türen unwillkürlich dieselbe Bewegung mache. Ich wüsste heute gar nicht mehr, was ich mit der gesparten Sekunde anfangen sollte, wenn dieses Schloss so funktioniert wie andere. Denn es dauert ja wirklich nur eine Sekunde länger. Tagsüber werden Sie das Haus ohnehin nicht absperren, es sei denn, Sie fahren in die Stadt. Nur nachts. Das bedeutet, einmal am Tag auf und einmal zu. Selbst wenn wir rechnen, dass Sie nur diese Tür und keine der beiden anderen benutzen, was ja unwahrscheinlich ist. Das macht also 2 Sekunden am Tag, 1 Minute im Monat, 12 Minuten im Jahr. Sie sind ein Mann von 50, schätze ich, etwa wie ich, 54, also genau wie ich. Wenn Sie noch 20 Jahre leben, die 20 Jahre in diesem Haus verbringen und diese Tür abends schließen und morgens öffnen, verlieren Sie also 4 Stunden. Ich weiß natürlich nicht, wie es um Ihre Zeit bestellt ist, aber ich könnte mir denken, dass diese 4 Stunden nicht ins Gewicht fallen, zumal da Sie sich auf so lange Zeit verteilen. Eine tadellose Rechnung. Nicht wahr? Wenn Sie damit fertig sind, ich habe hier nichts mehr hinzuzufügen, dann möchte ich sagen, dass es sich weniger um den Zeitverlust handelt. Ich werde zwischen dem jetzigen Moment und meinem Tod vielleicht mehr als 4 Stunden vergeuden. Weniger also um den Zeitverlust, als um die Tatsache, dass zumindest nach meiner Erfahrung etwas, was schwer geht, allmählich immer schwerer und nach einer gewissen Zeit überhaupt nicht mehr geht. Das trifft zwar im Allgemeinen zu, gilt aber nicht für dieses Schloss. Es ging von Anfang an schwer und hat sich in all den Jahren nicht verändert. Gut, ich werde mich daran gewöhnen. Möchten Sie es noch einmal versuchen? Nein, danke. Ich kann es jetzt und freue mich darauf, mit diesen 2 Sekunden am Tag zu leben. Gewiss haben auch Sie sich auf Ihren Expeditionen schon immer auf dieses retardierende Element des heimatlichen Tages gefreut. Zusammen mit einem Freund den Stamm der Inuit gerettet und jetzt zu Hause beginnt es wieder mit den altgewohnten Sekunden des Türschlosses.
Wir haben die Inuit nicht gerettet.
Nicht?
Sie waren schon ausgerottet. So wurden es also 2 Sekunden stillen Gedenkens am Tag. Das Pentagon wollte sie mit Giftgas vernichten, das wussten wir. Aber da waren ein paar redliche Senatoren, die sagten, es sei unmenschlich, einen ganzen Stamm auszurotten, bevor man das Land in Besitz nehmen könne. Es könne ja noch 5 Jahre dauern und diese sollte man ihnen geben. Diese 5 Jahre wollten wir ausnutzen.
Und sie kamen dennoch zu spät.
Helikopter konnten dort nicht landen. Das Tal war gleichmäßig bewachsen, mit einer Art Zwergkiefer, Mandibula gordonensis. Ein Holz wie Eisen, brennt schlecht, splittert scharfkantig. Daher konnten die Ausrotter auch mit Fallschirmen nicht abspringen.
All das wussten Sie?
All das wussten wir.
Wir, das sind immer Williams und Sie.
Woher wissen Sie von Williams?
Richtig, woher?
Lassen wir ihn. Er kommt später. Was wir nicht wussten, war, dass die Low Chemical Company sich der Sache angenommen hatte.
Das hätten Sie aber wissen sollen.
Ihre Leute überfliegen das Tal und versprühen ein Gas, das die Vegetation endgültig vernichtet.
Die Bäume fallen ab, die Erde wird hart wie Stein. Die Menschen schmelzen. Es bleibt noch nicht einmal das Skelett. Darüber ärgern sich vor allem die Anthropologen. Sie wollten, dass man zumindest einen mesokephalen Schädel rette. Woher wissen Sie das? Woher? Nun, Williams, gehen wir endlich hinein.
Der Vorraum. Sie finden tatsächlich für alles die passende Bezeichnung. So nennt es der Architekt, der ein Haus entwirft. Dieses Haus ist nicht entworfen, es ist sozusagen entstanden. Ich bin bereit, den Vorraum zurückzunehmen und ich werde in Zukunft mit meinen Kommentaren vorsichtiger sein. Sie sind gereizt. Ich? Keineswegs. Ich stelle aber fest, dass Sie, ich bin niemals gereizt. Tatsächlich. Sehen Sie, jetzt kenne ich Sie schon wieder ein wenig besser. Und welche sind Ihre Rückschlüsse auf das Haus? Dies war das Haus eines Mannes, der niemals gereizt war. Das klingt wie etwas, was mein Nachkommen erzählt. Richtig. Nur habe ich keine Nachkommen. Ich auch nicht. Wieder etwas Gemeinsames. Diesmal vielleicht etwas Wesentliches. Die Furcht vor einer unberechenbaren Schuld. Wenn die Erde sich verhärtet und giftig wird, ist da keiner, der sein furchtbares Ende uns zu verdanken hätte. Und wer weiß, vielleicht hätte man einen Ausrotter gezeugt. Richtig, wir sind uns einig. Das wollte ich damit nicht gesagt haben. Was hängt denn hier? Eine ausgestopfte Fledermaus? Ein fliegender Hund? Sind Sie ein Freund der Taxidermie? Das ist ein überraschender Aspekt. Es ist der letzte fliegende Hund, der gefangen wurde. Wahrscheinlich der letzte, der noch flog. Und wo flog er? Auf Mahé. Eine ihrer fernen Regionen? Eine Insel. 42. südlicher Breitengrad, 55. Längengrad. Was gab es dort zu retten, außer dem letzten fliegenden Hund? Eingeborene? Kaffern. Sie und Ihr Freund Williams? Lassen wir Williams noch aus dem Spiel, sonst geht es nicht auf. Es geht auch mit Williams nicht auf. Dies ist also, wenn Sie so wollen, der Vorraum. Ohne Zweifel werden Sie ihn so nennen, wenn Sie das Haus beziehen. Ich pflege beim Durchschreiten nicht die Benennung der Räume vor mir her zu murmeln. Aber vielleicht dem Ehrengast gegenüber oder dem nächsten Käufer, wenn Sie zu einer Expedition aufbrechen. Es müsste denn eine sein, von der ich nicht zurückzukehren gedenke. Wie Ihre Nächste. Sprechen wir jetzt nicht davon, wie Sie wollen. Schöne Deckenbalken sind das da oben. Schön, ja, aber der Verputz bröckelt herab. Das sehe ich. Und ich werde nicht fragen, ob man nichts dagegen tun kann, sondern feststellen, dass er schließlich eines Tages ganz abgebröckelt sein muss, vorausgesetzt, dass er bereits seit längerer Zeit bröckelt. Er bröckelt bereits seit sehr langer Zeit. Nun, in diesem Raum hält man sich nicht lang auf. Dieser fliegende Hund ist ein Damoklesschwert. Es bröckelt auch in anderen Räumen. Ich selbst bin erstaunt, dass immer noch etwas herunterkommt. Eines Tages wird es aufhören. Eines Tages hört alles auf, und wenn Sie Glück haben, hört das Bröckeln des Verputzes vor diesem Tag auf, sodass Sie noch einen sauberen Fußboden genießen können. Ich meine nicht hier unter dem Damoklesschwert, sondern drinnen vor dem Kamin. Vorausgesetzt natürlich, dass Sie den Boden kehren. Und dass ich das Haus kaufe. Das auch. Natürlich könnte ich den Rest des Verputzes mit dem Hammer abschlagen. Dann hätte ich Ruhe. Ruhe vor herabfallendem Verputz, ja. Sie meinen Unruhe unter dem Damoklesschwert. Unruhe, wenn ich an das Schicksal des Stammes der Inuit denke. Warum? Ihr Schicksal ist erfüllt, sie sind ausgerottet. Die Armeen, die sich jetzt das Fluss da hinaufarbeiten, sagten Sie nicht, die Ausrotter kämen von Westen? Gewiss, ich spreche auch nicht vom Porcupine, sondern vom Gordon River, genannt nach dem Entdecker der Zwergkiefer, die ich Ihnen beschrieben habe. Dort rücken die Eroberer vor. Sie müssen sich den Weg freisprengen und werden ein totes Tal vorfinden. Für Sie ist es so, als wäre es niemals bevölkert gewesen. Und für Sie, der Sie hier abends vor dem Kamin sitzen, auch. Zeigen Sie mir jetzt diesen Kamin. Aha, was meinen Sie damit? Sie nehmen einen wirklich nicht nur beim Wort, sondern auch beim Ausruf. Ich meine damit, dass ich diesen Raum zur Kenntnis nehme. Oder besser und vorsichtiger, ich nehme ihn in Augenschein. Ja, das ist besser und vorsichtiger. Kenntnis ist wieder etwas anderes. Vor allem der Kamin, der verspricht viel.
Dies dürfte der größte Raum im Haus sein.
Er wiederholt sich oben, auf einer anderen Ebene sozusagen, und ohne Kamin. Ein Raum für die warmen Monate.
Sind Sie eigentlich schon ausgezogen?
Nein, warum?
Weil der Raum leer ist.
Leer? Sehen Sie nicht den Sessel vorm Kamin?
Eben der macht den Raum erst richtig leer. Ruhepunkt für die letzte Stunde am heimischen Herd. Und dann auf. Nichts hinterlassen als den Sessel.
Das werden Sie anders betrachten, wenn Sie selbst darin sitzen. Ohne Zweifel. Ich habe mich in die Rolle des Verkäufers versetzt. Noch ist es mein Haus.
Zieht der Kamin gut?
Sehr gut.
Hier gibt es nicht den leisesten Geruch von Rauch.
Ja, da werden Sie denn sitzen und in die Flammen sehen und darüber nachdenken, was Sie tun sollten, anstatt da zu sitzen und in die Flammen zu sehen.
Worüber ich hier nachdenken werde, weiß ich noch nicht. Sie jedenfalls haben hier gesessen und Ihre Expeditionen geplant. Das werde ich nicht tun. Ich nehme an, Sie haben sich auch Ihr Holz selbst gehackt.
Werden Sie das nicht tun?
Noch nicht einmal das. Ich werde mir noch nicht einmal vortäuschen, das Notwendige für mich zu tun, wenn andere es ebenso gut tun oder besser.
Da liegen große Landkarten vor dem Kamin. Sehen Sie? Und Sie sagen, der Raum sei leer. Dabei reißt er Regionen auf.
Die fernen Regionen. Aber hier ist keine Backbone Range und kein Porcupine River. Diese Karten sind zum größten Teil weiß. Leeres Gebiet.
Zum Teil Eis, zum Teil nicht vermessen oder unentdeckt.
Und Sie werden es entdecken und vermessen?
Das ist die St. Lorenz-Insel.
Weiter, Breitengrad, Längengrad, Ziel.
63. nördlicher Breitengrad, 170. Längengrad. Können Sie keine Karten lesen?
Ich wollte Sie abhören. Bevölkerung?
Keine, zumindest keine menschliche.
Wen gilt es also vor Ausrottern zu retten?
Eisbären, Ottern, Polarfüchse.
Tiere sind nicht zu retten.
Das habe ich auch eingesehen. Die St. Lorenz-Insel ist ein kalter Kadaver, weiß wie diese Karten hier, aus ein paar Blutspuren. Der letzte Otter, der letzte Polarfuchs, abgeknallt.
Der letzte Eisbär wurde vor 2 Jahren geschossen, von Mrs. Evelyn Schrenkel Jr.
Sie wissen Bescheid.
Sie wurde überall abgebildet, mit dem Fell, die Siegerin.
Sie können die Karten im Kamin verbrennen.
Eine eigenartige Akustik herrscht hier. Die Laute verschieben sich. Der Raum scheint Konsonanten zu verschlingen. Vielleicht ist es das, was ihn so leer macht.
Er wirft ein Echo.
Hat es nicht manchmal sein Gutes, wenn man das eigene Wort nicht versteht?
Ich pflege keine Selbstgespräche zu führen.
Woher wissen Sie das?
Wie bitte? Woher Sie wissen, dass Sie hier nicht anfangen, Selbstgespräche zu führen? Haben Sie welche geführt? Wie bitte? Ob Sie Selbstgespräche geführt haben? Ich erinnere mich nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Es gab allerhand zu sagen.
Zu sich selbst?
Auch zu anderen?
Williams zum Beispiel?
Lassen wir Williams noch aus dem Spiel.
Das wird nicht gut möglich sein.
Wie bitte? Ich sage, das wird nicht gut möglich sein.
Was?
Was wird nicht gut möglich sein?
Lassen wir das. Jedenfalls stelle ich fest, dass ich den Raum möblieren muss. Meine Selbstgespräche würden mir sonst zu laut.
Können Sie nicht leise sprechen?
Gewiss, aber vielleicht kommt die Antwort laut.
Sie haben recht, möblieren Sie den Raum.
Wenn ich das Haus kaufe.
Das vorausgesetzt. Dann werden Sie das ganze Haus möblieren. So macht man es.
Offensichtlich haben Sie es nicht so gemacht.
Das soll Sie nicht hindern, es anders zu machen.
Wenn ich das Haus kaufe.
Wenn Sie das Haus kaufen. Wollen wir weitergehen? Hier liegt noch eine Karte.
Wo?
Ah, die habe ich gesucht.
Das ist nicht die St. Lorenz-Insel. Dies Gebiet hier ist vermessen.
Vermessen, ja, mehr als das, bevölkert. Aber nicht mehr lange, jedenfalls nicht von seinen Urbewohnern.
Von Ausrottern?
Und ihren Freunden, Auftraggebern, Anhängern und Angehörigen. Das Innere des südlichen Patagonien. 40. südlicher Breitengrad. Dies ist die Mündung des Rio Pinturas in den Rio Deseado.
Der Deseado? Schicken Sie mir einen Alligator zum Ausstopfen.
Sie denken schon ans Möblieren. Alligatoren gibt es doch nicht, nur riesige Flusskrebse. Hier ist eine Hochebene, sie heißt La Española, aber der Name täuscht.
Sie meinen, es wird dort kein Flamenco gesungen und nicht mit Kastagnetten getanzt?
Vielleicht bald, wenn erst die richtigen Lokale erstellt sind.
Und das wollen Sie verhindern?
Ich will es versuchen, während Sie hier am Kamin sitzen.
Und wie kommen Sie dorthin?
Ich werde es Ihnen zeigen. Kommen Sie.
Tatsächlich, ein Boot.
Ein Katamaran.
Sie wissen es besser. Ich habe ihn gebaut. Hier?
In dieser Werkstatt, selbst gezimmert, angefangen bei den Stapelklötzen. Planken und Spanten habe ich mir sägen lassen, nach meinen Angaben. Hier sind die Werkzeichnungen.
Sie sind stolz auf das Boot.
Wären Sie es nicht?
Wie sind die Maße?
Länge 1380 cm über alles, Breite 560 cm über alles.
Ist die Wegerung gut versiegelt?
Sie kennen sich aus.
Ich wollte selbst einmal ein Schiff bauen.
Sie hätten es falsch gebaut. Die Wegerung wird nicht versiegelt.
Aber die Deckplatte?
Es ist ein Flussschiff. Wellengang gehört nicht zu den Gefahren, denen ich es aussetze. Wir werden es bis zur Flussmündung des Deseado schaffen lassen.
Williams und Sie.
In zwei Teile zerlegt, dort in der Pinguinenbucht werden wir es zusammensetzen. Ein Katamaran liegt flach im Wasser. Der Deseado ist seicht. Wir werden flussaufwärts fahren, in den Rio Pinturas, dort an Land gehen,
um von den Pfeilen der Anaki-Indianer getroffen in den Fluss zurückzusinken.
Woher wissen Sie von den Anaki?
Ich habe seinerzeit die Berichte von Möllendorf gelesen.
Möllendorf ist unverlässlich. Die Anaki greifen nicht an, wenn sie nicht angegriffen werden.
Das wissen Sie, wissen das aber auch die Anaki. Außerdem werden sie angegriffen. Woher sollen die wissen, dass sie nicht zu den Ausrottern gehören?
Williams spricht ihre Sprache.
Ah, Williams. Ich wusste, dass wir ohne ihn bald nicht mehr auskommen. Hat er das Boot schon gesehen?
Wie sollte er?
Es wird ihm gefallen.
Ich habe viele Tage und Nächte daran gearbeitet, jahrelang.
Deshalb also haben Sie Ihr Haus nicht möbliert. Sie waren immer in der Werkstatt.
Ein guter Raum, finden Sie nicht?
Man hört hier den Wind ziemlich stark.
Das ist das Gute daran. Es ist, als ob man schon draußen wäre, auf dem Meer.
Sie sagten, es sei ein Flussschiff.
Ich denke an die Ozeanfahrt zur Pinguinenbucht.
Sie und Ihre fernen Regionen.
Gehen wir weiter.
Dort drüben ist die Küche. Dort werden wir nachher den Kaufvertrag schließen, bei einem Glas Wein. Das heißt, wenn Sie das Haus kaufen.
Ein Glas Wein können wir auf jeden Fall trinken, auch mehr. Bedenken Sie, bald werden Sie ohne das auskommen müssen.
Schön ist das Grün vor den Fenstern.
Apfelbäume. Im Winter sehen Sie Nebel und dazwischen die Äste, ein Labyrinth voll, eine melancholische Sicht. Im Frühling ist es weiß mit Blüten, eine Pracht.
Wer war der Dichter, der eine ganze Nacht lang weinend vor einem Zweig mit Apfelblüten saß?
Ich weiß es nicht, aber ich denke, es könnte jeder rechte Dichter gewesen sein. Tun denn Dichter jemals etwas anderes?
Gewiss, sie bauen Katamarane und fahren in Patagonien flussaufwärts.
Die Stufen knarren.
Das stelle ich fest. Aber ich bin froh, dass Sie es sagen.
Sie knarren vor allem nachts.
Wirklich?
Gewiss haben Sie festgestellt, dass alles, was laut ist, in der Nacht lauter ist als am Tag.
Das habe ich in der Tat festgestellt. Aber das Knarren stört mich nicht. Eher die Truthähne.
Die kommen nachts nicht.
Der Wind
und die Geräusche von innen, nicht wahr? Das Herzschlagen, das Summen im Blut.
Kennen Sie das auch?
Dann stehen Sie auf, nicht wahr, und wandeln in der Nacht.
Ja, ich werde wohl so manche Nacht die Treppe herauf und hinuntersteigen. Aber hier wecke ich wenigstens niemanden, wenn die Stufen knarren.
Das können Sie nicht wissen. Wie allein man ist, ermisst man oft nicht genau.
Vielleicht nicht. Aber Sie werden mir zugestehen, dass man ziemlich genau weiß, ob man jemanden weckt oder nicht.
Das gestehe ich Ihnen keineswegs zu. Der Schlaf der Leute ist verschieden tief.
Gewiss, aber es muss ja jemand da sein, der schläft und den man weckt oder nicht weckt. Wie auch immer, wenn man nicht gern allein ist, freut man sich vielleicht mit dem Knarren der Stufen jemanden zu wecken.
Das scheint mir eher davon abzuhängen, ob der Geweckte willkommen ist oder nicht.
Richtig. Ich werde nachts auf Strümpfen gehen, um keinen Unwillkommenen zu wecken.
Das hilft nichts. Es ist nicht der Schuh, der das Holz knarren lässt. Es ist der Druck auf die Stufen. Sie sind locker.
Ich werde nicht fragen, ob man sie nicht befestigen kann.
Man kann es und ohne Zweifel werden Sie es tun.
Vorausgesetzt, dass ich wirklich niemanden wecken will.
Und dass Sie das Haus kaufen.
Ganz recht. Diese Bedingung hatte ich schon vergessen. Im Geist hatte ich es schon bezogen. So wie man im Geist ja schon vieles getan hat, was man in Wirklichkeit nicht tut. Nicht wahr?
Sie denken ohne Zweifel an Hamlet.
An den und an andere. Das Knarren ist wirklich laut. Das weckt jeden.
Auch das Gewissen? Oder müssen da andere Geräusche dazukommen?
Ich dachte, Ihr Gewissen sei wach.
Manchmal hält es mich nachts wach. Ja, aber wach liegen genügt nicht, wenn man nicht auch aufsteht.
Sehen Sie? Jetzt kenne ich Sie schon wieder etwas besser. Dieser Katamaran, haben Sie von Anfang an beim Bau an die letzte Nanaki-Indianer gedacht?
Gewiss. Nur als ich anfing, waren es noch mehr.
Und wenn Sie noch lange warten, können Sie das Boot zu Vergnügungsfahrten gebrauchen, wenn Sie das geeignete Gewässer finden.
Ich bin kein Wassersportler.
Den Eindruck hatten Sie mir auch nicht vermittelt.
Aha. Sie nehmen den Raum zur Kenntnis oder vielmehr in Augenschein. Er scheint mir sogar noch größer als der untere. Das täuscht. Eigentlich sollte er sogar kleiner erscheinen. Denn wie Sie sehen, er ist möbliert.
Wie eine Zisterzienserzelle.
Nur wesentlich größer.
Der Raum ja, aber die Möbel, haben Sie die von einem Mönch geerbt?
Ja, von weißen Brüdern.
Das war?
Auf der Insel Mahé. Die Ausrotter haben sie zur Strecke gebracht.
Aus Versehen?
Unmöglich. Sie waren weiß, die Kaffern schwarz.
Ein sehr schmales Bett.
Breit genug, um viel und schwer darin zu träumen.
Ich werde mir ein größeres anschaffen, mit 4 Pfosten, in alle Himmelsrichtungen. Ich werde kosmische Strömungen einfangen.
Das wird an Ihren Träumen nichts ändern. Je leichter die Tage, desto schwerer die Nächte. Ein Tag mit sich allein und die Nächte werden bevölkert mit großen Festen, Gelagen, Aufruhr, Verhören, Massenhinrichtungen.
Im Traum nimmt man alles leichter.
Wie schwer nehmen Sie es im Wachen?
Was sollen die Gewissensfragen? Gehören Sie zum Hauskauf?
Sie wollen mich kennenlernen. Inzwischen will auch ich Sie kennenlernen.
Sehen Sie, das habe ich vorausgesagt.
Wieder einmal recht gehabt.
Aber es ist der Mühe nicht mehr wert. Wir trennen uns bald. Ich nehme das Haus und Sie nehmen den Katamaran und fahren nach Patagonien.
Gut, beschleunigen wir die Führung. Sehen Sie, hier eingebaute Schränke.
Da scheint es viel Platz zu geben. Darf ich einen öffnen?
Bitte.
Er ist voll.
Noch bin ich nicht ausgezogen.
Aber es sieht nach einem großen Auszug aus, als ging es in die Kolonien. Khaki, Tropenhelm, Tropenausrüstung. Ich dachte immer, in Patagonien sei es kalt.
Kühl. Aber das ist nicht für Patagonien.
Noch eine weitere Fernregion? Wo sind Sie denn überall gewesen?
Dies war für Mahé.
Die Insel der fliegenden Hunde, der weißen Brüder und der Kaffern.
Richtig, dort trugen wir Khaki.
Wir, das sind Williams und Sie.
Wir hätten lieber weiß getragen, aber wir wollten den weißen Brüdern nicht ins Gehege kommen. Auch sollten die Eingeborenen wissen, dass wir nicht gekommen waren, um Seelen zu retten, sondern sie selbst.
Seien Sie gerecht. Wollten die weißen Brüder nicht mehr als Seelen retten?
Doch, aber das wussten wir nicht. Als die Ausrotter kamen, haben sie die schwarzen und die weißen Brüder abgeknallt. Manche haben sie an Bäumen aufgehängt. Nur wir konnten entkommen. Vielleicht, weil wir Khaki trugen, wie die Mörder.
Ist Williams nicht dabei umgekommen?
Die Krale wurden eingeebnet, Die Erde wurde mit Leichen gedüngt. Offensichtlich macht sie das noch fruchtbarer. Jetzt gibt es dort weite Plantagen, rationell bewirtschaftet. Mango, Orangen, Bananen, Chiquita, General Fruit Company. Wieder zu spät gekommen. Williams und ich nicht, aber es kam keiner nach. Wen hatten Sie denn erwartet? Viele, nein, einige, Sie zum Beispiel. Ich setze mir keine so fernen Ziele. Und Nähere? Die Näheren sind alle besetzt. Wie viele Male am Tag und in der Nacht sagen Sie sich das vor? Und warum haben Sie sich keine näheren Ziele gesetzt? Das ist nicht Ihr Fall, nicht wahr? Sie brauchen noch ein weiteres Element, das der Sehnsucht. Und wenn es so wäre, das macht das Ziel nicht schlechter, nur schwerer erreichbar. Ich weiß nicht, wozu ich mich von Ihnen verhören lasse. Verhören? Ich versuche, Sie kennenzulernen. Und Ziele sollte man ja auch nicht zuletzt daran messen, ob sie erreicht sind oder nicht. Sie waren wieder einmal zu spät daran. Alles, was Sie mitgebracht haben, war ein fliegender Hund. Dafür haben Sie Williams dort lassen müssen. Lassen wir ihn noch aus dem Spiel. Irgendwann brauchen wir ihn aber. Später. Beim Wein. Diese Tür führt hinaus auf den Hang. Sie betreten das Freie auf einem zweiten Weg, sozusagen. Es wäre hier also eine weitere Möglichkeit des Haupteinganges gegeben, zumal wenn Sie in Eile sind und die Sekunde des schwierigen Schlosses sparen möchten. Nur kommt hier im Sommer allerlei Getier herein. Schlangen? Nein, Schlangen kommen nicht ins Haus. Wenigstens das nicht. Aber es kommen Insekten aller Art. Zum Beispiel die rothörnige Wespenbiene, die gemeine Sandfliege, die geringelte Stechmücke. Sprechen Sie jetzt von Mahé oder von diesem Haus? Von diesem Haus. Der gemeine Ohrwurm, die Gottesanbeterin und manchmal zur Zeit der Ernte sogar die Wanderheuschrecke. Sie kennen sich gut aus. Überhaupt nicht. Ich habe nur die erwähnt, deren Namen ich weiß. Und haben Sie den anderen keine Namen gegeben, wie den Winden? Es sind zum Teil wahre Ausgeburten, vor denen meine Fantasie versagt. Das will etwas heißen. Öffnen Sie nachts bei Licht die Tür und ein Pandemonium von Insekten schwirrt um die Lampe. Verstehe ich recht? Sie wollen mir doch das Haus verkaufen. Sie haben sich ja schon zum Kauf entschieden. Übrigens sind Sie harmlos. Ich? Die Insekten. Sehen Sie die Aussicht? Wunderbar. Eine klassische Landschaft. Sie sind ein Bukoliker. Solche Aussichten werden Sie vermissen in Patagonien. Gewiss haben Sie auf Ihren Expeditionen oft an diese Landschaften gedacht und an die heimische Insektenwelt. Auf Mahé gibt es Schmetterlinge groß wie Raben und Kolibris klein wie Fliegen, die schillern wie Rubinen. Sie suchen sich nicht nur ferne, sondern auch schöne Reiseziele. Jetzt gibt es dort viele Ölfelder im Meer. Vorsicht! Sie sprach nicht von Kriegshäfen, sondern von Obstplantagen. Bringen Sie Ihre Ziele nicht durcheinander. In Mahé hat man einen großen Handelshafen gebaut, den zweitgrößten im stillen Ozean. Welcher ist der größte? Die Seychellen. Bestanden. Mahés Küste ist verseucht. Zwischen den Korallenriffen stecken Teerklumpen. Das kennt man. Die Fische ausgestorben, kein Leben mehr im Wasser, alles vergiftet. Ein Gemeinplatz, auf dem sich ihresgleichen tummelt. Die meinesgleichen meidet. In Transvaal gibt es Goldkäfer, groß wie Taubeneier. Ich habe welche gesehen. Das wäre doch was für Sie. Gewiss gibt es dort auch Eingeborene zu retten. Ich weiß nicht, wie groß ein Taubenei ist. So groß wie ein Hagelkorn, wenn es so groß ist wie ein Taubenei. Das dürfte etwa die Größe der Hagelkörner sein, die hier niedergehen. Auch das noch. Die haben schon ganze Ernten zerstört. Sie zerbrechen die Fensterscheiben, wenn Sie die Läden nicht rechtzeitig schließen. Sie sind natürlich nicht versichert. Nein, Sie werden sich ohne Zweifel versichern. Gegen Hagel, Blitz und Donner, gegen Unfall und Leben und Diebstahl. Aber im Ernst, wenn ein Unwetter im Anzug ist, müssen Sie um das Haus gehen und in alle Himmelsrichtungen sehen wie ein Wächter. Und Sie müssen die Läden dort schließen, von wo es das Haus zu überfallen droht. Sonst dringt der Regen sofort durch alle Fensterritzen und überschwemmt die Zimmer. Das Wasser läuft die Treppe herunter. Wäre es nicht das Sicherste, die Läden gleich überall zu schließen? Ohne Zweifel. Nur geht bei Gewittern mitunter das Licht aus. Dann sitzen Sie im Dunkeln. Ich sitze gern im Dunkeln. Im Dunkeln ist die Helle der Blitze beinahe unerträglich, trotz der Läden. Sie leuchtet durch die Ritzen. und der Donner ist sehr laut, weil die Räume so leer sind. Sie haben vergessen, dass ich sie möblieren werde. Vielleicht höre ich dann auch den Wind weniger laut. Das hängt davon ab, woher er kommt. Jetzt kommt er von Nordosten. Gehen wir in den anschließenden Raum, dort hören Sie ihn weniger. Sie sind ziemlich empfindlich. Sie nicht? Wie ich Ihnen schon sagte, ich bin daran gewöhnt.
Sehen Sie, hier ist es besser. Was ist denn das? Übernehme ich hier das Haus eines Berufsattentäters, wenn Sie so nennen möchten, oder nur eines Verwandlungskünstlers? Sie kennen mich noch nicht gut genug, um beurteilen zu können, was hier Kunst und was Leben ist, nicht wahr? Lassen Sie sehen, welche Art Rolle war das hier? Schutzhelm, Sprengschnüre. Sprengsätze? Nein. Fausthandschuhe? Hier wird es lebensgefährlich. Das heißt, wenn dies alles ernst zu nehmen ist. Aber ich glaube zu entdecken, was sie bewegt. Und beweglich macht und beweglich hält, da eben bin ich noch nicht sicher. Ich will das tun, wovon andere nur reden. Die davon reden wollen es auch, tun es aber nicht. Tun sie es denn? Wer es tut, redet nicht davon. Das bedeutet aber noch nicht, dass wer nicht davon redet, es auch tut. Williams, der hätte es tun sollen, nicht wahr? Aber den haben wir verloren. Wie? Reden wir jetzt nicht davon. Er ist auf Mahé geblieben. Wir werden ihn wieder erwecken. Später. Wie Sie wollen. Gehört all dies Gelände zum Haus? Alles bis zu der Baumreihe dort hinten. Morgens sieht man von hier die Fasanen über das Feld streifen. Gehört die Schlucht dort unten auch dazu? Gewiss, auch die. Wahrscheinlich kommen die Schlangen von dort hinauf. Möglich. Ich weiß nicht, woher Schlangen kommen. Ich war niemals dort unten in der Schlucht. Sie werden auch niemals dorthin gehen. Woher wissen Sie das? Der Weg ist beschwerlich. Das heißt, eigentlich ist es gar kein Weg. Sie müssen ihn selbst bahnen, durch wildes Brombeergestrüpp und falsche Akazien. Das ist Ihre Sache nicht. Offensichtlich war es auch die Ihre nicht. Obgleich Sie sich schon andere Wege gebahnt haben, nicht wahr? 200 Meter oberhalb des Porcupine einen Pfad in den Fels gehauen? Es lag mir nichts daran, die Grenzen meines Besitzes abzuschreiten. Es ist besser, Sie nicht zu kennen. So bleiben Sie beweglich. Es steht alles auf dem Papier. Sie können, wenn Sie wollen, die Grenzen ziehen. Nein, ich werde es halten, wie Sie es getan haben. In der Mitte sitzen und nach allen Richtungen Ruhe haben. Alles durch die Grenzen meines Gebietes abhalten lassen. Schöngeist und Parasit. Bitte, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Noch nicht einmal meinem Schöpfer, dem am wenigsten. Auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Ich sehe Sie hier in Ruhe sitzen und sich Ihre eigene Unruhe schaffen. So wie Sie es getan haben. Vielleicht wird es eine andere Unruhe sein. Jeder hat die seine. Schlechte Feststellung. Sie lassen nach. Übrigens hören Sie hier nachts in der Ferne Hunde bellen, in allen Richtungen, vor allem beim Mond. Den mögen die Hunde nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber Sie werden ihn wahrscheinlich brauchen, oder nicht? Den alten Gefährten der Nacht, wenn Sie nachts den Deseado hinauffahren, dazu noch ohne Williams. Ich sehe den Katamaran, wie er da lautlos im Mondlicht gleitet. An den Ufern liegt La Española in fahlem Licht. Sie gehen an Land, schlagen ein Lager auf. Es wird kühl sein. Je höher hinauf, desto kühler. Vor allem auf der Hochebene. Südwinde vom Pol, tertiäres Hochland. Aber es gibt da immer grüne Talmulden, Nadelwald bis zur Schneegrenze. Ein schönes Bild. Dazu kommen wahrscheinlich noch Zwergbirken, das wirkt anheimelnd. Und ein aussterbender Stamm, dem sie das Recht auf Leben sichern, die Anaki-Indianer. Vielleicht wollen die gar nicht überleben. Ich denke, die Frage hat sich ihnen niemals gestellt. Und wer sich keine Gedanken über das Leben macht, der will es. Eine kühne Behauptung. Schließlich gibt es genug Leute, die es nicht wollen. Sie zum Beispiel. Nicht wollen, das wäre zu viel gesagt. Sagen wir, ich kann es nicht recht brauchen. Oder besser, ich weiß es nicht zu gebrauchen. War das die rechte Antwort? Mittelmäßig. Ein wenig unreflektiert. Jedenfalls scheint dieses Haus das Gegenteil zu beweisen. Wenn wir von den Winden, den Schlangen, den Truthähnen absehen, den bellenden Hunden, den Insekten. Das könnten Erfindungen von Ihnen sein, um es sich nicht allzu leicht zu machen. Ja, wenn ich es mir recht überlege, vielleicht gibt es die gar nicht, die Schlangen, das Federvieh, die Blitze. Und der Katamaran? Noch sind sie nicht im Fluss. Die Steigeisen, die Sprengsätze.
Was haben sie in die Luft gesprengt? Und die Mühen des Anstiegs ins Tal der Inuit? Die Ausrotter morden nicht nur Einwohner, sondern auch deren Helfer. Sie vergessen, dass sie von der anderen Seite kamen. Ausrotter gibt es überall. Noch sind sie am Leben, mein Freund. Nur Williams, den haben sie geopfert. Lassen wir Williams. Gut, bis zur Abrechnung. Beim Kaufvertrag werden wir um ihn handeln. Wie? Wir werden ihn noch einmal erwecken. Sie brauchen ihn. Wer soll den Katamaran im Mondlicht steuern, den Deseado hinauf? Wer findet die Mündung in den Pinturas? Der Fluss hat seine Tücken. Strudel bedingt durch vulkanische Bewegung. Sie wissen Bescheid. Ich weiß Bescheid, ja. Aus den Berichten von Möllendorf. Die sind untauglich. Wissen wir es wirklich besser? Die Ebene von La Española ist fruchtbar. Vulkanisches Gestein. Darüber sind dicke Schichten lös. Es wachsen dort Moretten und riesige Guaven. So dass auch der Feinschmecker auf seine Kosten kommt. Beinahe ein Naturwunder, denn die Durchschnittstemperatur ist 5 Grad über Null. Sehr schön. Naturwunder sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Die Anaki-Indianer wohnen in großen Lehmhütten. Sie leben von Früchten und Süßwasserkrebsen. Aus dem Deseado, dem Pinturas. Eine weitere Delikatesse. Guaven, Moretten und Süßwasserkrebse, das ist das Rechte für die Partys in Manhattan. Man kann auch Meer anbauen und fischen. Man braucht das Land und die Gewässer. Nur die Bewohner kann man nicht brauchen. Man wird sie ausrotten. Es sind ja nur noch ein paar hundert. Wozu warten Sie noch? Wenn Sie nicht bald aufbrechen, kommen Sie zu spät. Ich werde Ihnen helfen, den Katamaran flott zu machen. Machen wir den Vertrag. Hinunter die Küche. Wollen Sie nicht die restlichen Räume sehen? Das Haus scheint größer, als ich dachte. Wollen Sie auf Bad und Toilette verzichten? Oder ist es Ihnen zu prosaisch, Räume zu inspizieren, in denen der Körper zu seinem Recht kommt? Mache ich Ihnen den Eindruck, als sei mir irgendetwas zu prosaisch? Ehrlich gesagt, ja. Und was wäre das? Zum Beispiel das Leben. Nur eben Bad und Klo brauchen Sie auch in der lebensfernsten Idylle. So? Auch in der Idylle La Española, zwischen Guaven und Krebsen? Ich spreche von Ihnen, nicht von mir. Schlechte Replik. Sie sprechen von Williams und ich spreche von Ihnen. Immerhin haben Sie in dieser Idylle hier viele Jahre gelebt. Jahre unterbrochen durch sinnlose Abenteuer. Sie sind ein Möchtegern-Weltverbesserer. Und Sie noch nicht einmal das. Das kommt in der Wirklichkeit auf das Gleiche heraus, oder nicht? Außerdem, woher wissen Sie das? Woher wissen Sie, dass ich nicht auf Seiten der Inuit gegen Ausrotter gekämpft und dabei einige umgelegt habe? Und durch ein Wunder entkommen bin? Dass ich nicht auf der St. Lorenz-Insel die letzten Pelztiere verteidigt habe? Und dass ich mich hier von alledem ausruhen möchte? Ausruhen vom Scheitern, zugegeben. Aber immerhin von Taten. Scheitern ist eine anstrengende Tätigkeit. Die Möglichkeit des Gelingens immer vor Augen haben und dabei gegen sich selbst zu arbeiten, ohne dass man es weiß. All das brauchen Sie mir nicht zu erzählen. Wem denn sonst? Zwar kommt einem das Scheitern der Welt zuvor, aber das ist kein Trost. Und doch beruhigt es das Gewissen. Sie geben es zu. Wir sind einen Schritt weiter. Jetzt können wir den Vertrag aufsetzen. Gehen wir weiter? Was ist hier?
Ich weiß nicht, wie Sie das Zimmer nennen wollen. Ich habe es nicht benannt. Aus diesem Fenster sehen Sie nach Osten. Ich sage das für den Fall, dass Sie Sonnenaufgänge lieben. Nachts dagegen sehen Sie den Widerschein des Leuchtturms an der Küste.
Sogar das Meer spielt hier herein. Ich würde sagen, in sekundärer Erscheinungsform. Gewiss, es ist nicht wie auf der Ozeanfahrt nach Patagonien. Den Wind hören Sie hier nicht. Und was höre ich? Nachts die Nachtigallen. Ist das erträglich? Man gewöhnt sich daran. Anfangs klingt es wie barer Hohn. Da beginnen Sie, sich selbst zurückzunehmen. Woher wissen Sie, dass ich das nicht schon seit langem tue? Ich habe nicht darüber nachgedacht. Lügner. Bitte, so weit sind wir noch nicht. Und was höre ich tags, um diese Jahreszeit etwa den Kuckuck? Richtig, ihn können Sie fragen, wie viele Jahre Sie noch zu leben haben.
Der Raum ist zwar klein, aber er gibt viel her. Ich nehme an, dass er damit erschöpft ist. Zumal, da ich hier keine Ansätze einer aufgegebenen Tätigkeit sehe. Keine Zeichen einer Expedition.
Sie erwarten zu viel von mir.
Im Gegenteil. Ganz im Gegenteil.
Das Klo.
Für diesen Raum wissen selbst Sie eine Bezeichnung.
Ich erwarte Anerkennung dafür, dass er vom Bad getrennt ist.
Mit Recht, ich weiß es zu schätzen. Im Prozess der Säuberung will der Körper nicht an seine Ausscheidungen erinnert werden. Wir sind uns einig, ob es Ihnen passt oder nicht. Übrigens ein schöner Raum, großzügig. Ich habe immer auf viel Platz Wert gelegt, selbst an Orten, an denen es eine beschränkte Tätigkeit nicht erfordert. Sie haben recht, die Gedanken möchten schweifen, das Oben will sich von dem Unten trennen. Viel Luft, Frische, eine gute Aussicht, Kirschbäume. Sechsmal. 6 Jahre also. Die Frage ist nur, sind es die Ihren oder sind es die meinen? Vielleicht betrifft es uns beide oder jeder hat 3. Vielleicht einer 5, der andere nur 1 Jahr. Wer den Deseado hinauffährt, von dort in den Pinturas auf die Hochebene La Española, der hat wohl den kleineren Teil an Jahren. Es sei denn, der Blitz schlage hier schließlich doch noch ein oder ein Schlangenbiss raffe sie dahin. Ihre Chancen stehen schlechter. Es ist alles in die Rechnung einbezogen. Alles, auch die Verkündung des Kuckucks. Jeder hat 1 Jahr oder einer hat 2 und der andere keine Zeit mehr. Der Kuckuck ruft Sie zum Aufbruch, mein Lieber. Sie können es wohl kaum noch erwarten, hier allein zu bleiben, wie? Ich will meine 2 Jahre genießen. Sie dagegen werden, fürchte ich, Schiffbruch erleiden. Ich werde in der Pinguinenbucht meinen wohl ausgerüsteten Katamaran besteigen und nicht mehr erfahren, dass mein früheres Haus über seinem neuen Besitzer zusammengestürzt ist. Blieben Ihnen 2 Jahre. Zeit genug für meine Aufgabe. Aufgabe? Wie war das damals auf Mahé? Haben Sie Ihre Sprengsätze gelegt? Haben Sie einen der Mörder zur Strecke gebracht? Haben Sie auf der St. Lorenz-Insel einen Eisbären gerettet? Und wie war das damals mit den Inuit? Hatten Sie jemals gehofft, sie zu retten oder überhaupt sie zu erreichen? Die Ausrotter, ja, die sprengen sich den Zugang von Westen frei. Aber Sie von Osten? Aus den Schluchten von Backbone Range ist kein Mensch lebend zurückgekommen.
Zurückgekommen nicht, aber vielleicht dort geblieben.
Bei den Inuit, den Rohfleischessern? Man hätte sie gelehrt, den Gott Tornasuk zu verehren.
Woher wissen Sie?
Von Gordon. Er hat ja nicht nur die Zwergkiefer entdeckt.
Ah, Gordon ist also doch zurückgekehrt.
Drehen wir das Spiel nicht um.
Wie Sie wollen. Wo waren wir? Ah, ja, Tornasuk. Und warum nicht der Gott Tornasuk? Für mich ist er so gut wie jeder andere Gott.
Sie hätten die Sprache erlernt, eine Inuit-Frau geheiratet und ein Kind mit mesokephalem Schädel gezeugt.
Eben dazu wäre die Zeit zu kurz gewesen. Die Low Chemical Company hat gute Arbeit geleistet. Der Luftstützpunkt wird noch in diesem Jahr in Funktion gesetzt. 48 geebnete Hektar, Vegetation abrasiert, Bevölkerung eingeschmolzen. Auf der Raketenbasis ist man abschussbereit. 80 Kilometer südlich von Fort Brown ebnet man die Hänge zu einem Skigelände.
Und all das wollten Sie verhindern?
Williams und ich und andere. Gehen wir weiter, es wird spät.
Badezimmer. Schön, ein reichhaltiger Medizinschrank. Der nächste Arzt wohnt 11 Kilometer weit entfernt. In Patagonien wird er noch weiter entfernt sein. Dort habe ich keine Zeit, krank zu werden. Und bis ein Leiden akut wird, ist auch dort für Hilfe gesorgt.
In den Lazaretten der Ausrotter?
Nein, wir ziehen die Betreuung hinter uns her. Dafür sorgt Williams.
Ist er also wieder auferstanden?
Aber Sie werden hier mit Ihren Krankheiten und vermeintlichen Krankheiten allein sein. Da wächst und wuchert es in Ihrer Fantasie. Erscheinungen treten auf und nehmen Formen an, die Sie niemals geahnt haben. Im Geist rekapitulieren Sie sämtliche Symptome, die Ihnen jemals zu Ohren gekommen sind.
Woher wissen Sie das?
Ich kenne dich doch, mein Lieber. Die Annäherung ist vollzogen.
Lassen wir die Vertraulichkeit bis zum Wein. Wo waren wir?
Bei den Krankheiten.
Richtig.
Denken Sie an den akuten Fall und kein Telefon im Haus.
Und Sie auf Ihrer Hochebene La Española? Ein Unfall und Sie bleiben liegen.
Man wird sich um mich kümmern.
Wer? Der Medizinmann? Der macht aus Ihrem Tod ein Ritual und anschließend werden Sie aufgefressen.
Wohl bekomm's.
Den Kopf wird man schrumpfen.
Versuchen Sie eigentlich, mir den Hausverkauf auszureden?
Durchaus nicht. Ich male nur aus. Fünf Jahre. Der Vogel meint es schon ein wenig besser mit uns. Dennoch, unsere Zeit läuft aus. Der Satz warf beinahe ein Echo. Eine seltsame, hohle Akustik herrscht hier. Dabei ist der Raum möbliert, Badewanne, Waschbecken, Medizinschrank. Nun ja, in diesem Raum ist man gewöhnlich still. Ich nehme nicht an, dass Sie einer sind, der Badewanne singt. Erraten. Allmählich lernen Sie mich kennen. Aus dem, was Sie nicht tun. Nun, ich lerne Sie ja auch kennen aus dem, was Sie nicht getan haben. Ich habe einen Katamaran gebaut. Ach ja, der Katamaran. Den möchte ich mir gern noch einmal ansehen, bevor Sie ihn flott machen. Um sicher zu sein, dass er mich fortträgt. So ein Ding baut man nicht umsonst, oder doch? Gehen wir hinunter in die Werkstatt. Sie wollten doch auch noch die Küche sehen. Dort machen wir dann den Vertrag. In Küchen verhandelt es sich gut. Vor allem bei einem Glas Wein. Hört man den Wind dort unten? Den Ostwind nicht. Dafür den Südwind, wenn er weht. Aber beim Wein sollten Sie den Wind vergessen. Haben Sie ihn vergessen? Gewiss. Und was wird Sie vor den Winden Patagoniens schützen? Kommen Sie, dieses Spiel ist erschöpft.
Die Sprengkammer. Wo ist eigentlich, wenn ich fragen darf, der Sprengstoff?
Möchten Sie das Haus in die Luft sprengen? Vielleicht hätte ich das tun sollen. Das Verbrennen der Brücken.
Keine Ausflüchte, hier sehe ich nur Sprengschnüre.
Dieses Haus ist kein Pulvermagazin.
Zur Sache. Oder soll ich für Sie antworten?
Wenn Sie wollen.
Zum Kauf der Sprengsätze fehlte Ihnen der Mut.
Eine schlechte Antwort.
Wie auch der Mut, sie zu legen. Williams sollte...
Williams und ich haben unser Pulver auf der Insel Mahé verschossen. Wir haben die Straße von der Victoria-Bucht ins Landesinnere gesprengt. Wir haben Minen gelegt.
Wo?
Wo? Am Talzugang zur Plaine des Palmistes.
Die ist auf den Seychellen. Woher haben Sie den fliegenden Hund?
Williams hat ihn geschossen.
Natürlich, Williams. Der große Schütze und Forscher.
Williams, der Revolutionär.
Williams, der Fantast. Er hat es gebüßt. Und Sie sind übrig geblieben. War die Geschichte vorhin nicht anders?
Er saß vor seinem Lager, einem Kral. Da kamen sie, die Mörder,
in Khaki, so wie Sie,
mit ihren grünen Helmen und schossen vor sich her.
Und Sie? Sie haben aus dem Versteck zugesehen?
Und lachten dabei. Ich sah ihre weißen Zähne
und sind geflohen. Sie waren also nicht mehr dabei, als man den Frauen die Bäuche aufschlitzte.
Nein.
Essen Sie noch Bananen?
Nein.
Aber das bleibt denn auch Ihr einziger Protest.
Was sollte ich sonst noch tun?
Genügt diese eine Lampe für das Treppenhaus? Man sieht seinen Schritt. Und wenn jemand im Treppenhaus lauert,
sieht man ihn nicht. Übrigens, manchmal setzt der Strom aus. Gestern Nacht zum Beispiel. Um 2 Uhr bin ich aufgewacht. Ich wollte die Nachttischlampe anmachen. Alles dunkel, auch kein Mond. Ich ging um das Haus, sah in die Gegend, nirgends ein Licht. Drüben auf dem Hügel die Stadt, stockfinster.
Sehen Sie denn sonst die Lichter? 11 Kilometer weit?
11 Kilometer?
Der Arzt wohnt 11 Kilometer weit entfernt, oder nicht? Ich nehme an, er wohnt in der Stadt.
Nirgends ein Licht, nirgends ein Laut. Und plötzlich dachte ich, das ist das Ende. Die ganze Welt ist dunkel. Es wird nicht mehr hell. Jetzt ist jeder mit sich allein im Dunkeln.
Da wurde Ihnen unheimlich.
Wäre Ihnen nicht unheimlich geworden?
Ich hätte mich an den Widerschein des Leuchtturms gehalten.
Kein Widerschein. Der Leuchtturm war erloschen.
Ob sich die Leuchtkapsel wohl im Dunkeln dreht? Unheimlich.
Diese Weite der Sicht hier und nirgends ein Licht, kein Stern.
Da haben Sie eine Kerze angezündet und sind die Stufen hinabgestiegen, nicht wahr?
Und dieses Knarren erschien Ihnen als ein freundlicher Laut. Beim Abstieg knarren Sie übrigens noch lauter.
Das scheint Ihnen nur so. Es werden Tage kommen und Nächte, da werden Sie die Stufen gar nicht mehr hören.
Auch im Dunkeln nicht. Und was höre ich stattdessen?
Ihre Stimmen von Ihnen.
Die höre ich auch, wenn es knarrt.
Und anderes. In einem Treppenhaus, da lauert so manches, auch im Hellen. Es wartet auf sein Opfer und überfällt es.
Während des Überganges von einer Tätigkeit in eine andere ist man ja am anfälligsten. Da ist man geschwächt von der einen und in gespannter Vorbereitung auf die nächste. Dazu die Anstrengung des Anstiegs oder des Abstiegs.
Ich stelle fest, dass schon allein das Bewohnen dieses Hauses gemeistert sein will.
Jedes Haus muss erst erobert werden.
Und dieses ganz besonders. Es hat Tücken.
Vielleicht möchtest du dir noch einmal überlegen, ob du es wirklich kaufen willst oder nicht.
Vielleicht willst du dir noch einmal überlegen, ob du es verkaufen willst.
Ich will ihrem Wohlbefinden nicht im Wege stehen.
Und ich nicht ihren kühnen Plänen.
Ich sehe, wir werden uns einig. Gehen wir weiter. Diesen Raum werden Sie also möblieren.
Ist das eine Fangfrage?
Warum so empfindlich? Sind wir nicht darüber hinaus?
Sind wir das?
Sie können ja auch Feste geben mit Ehrengästen, die Sie durch den Haupteingang führen.
Ich nehme die Ironie zur Kenntnis. Haben Sie Feste gegeben?
Ich nicht, nein. Oder Sie werden ja abends beim Licht der Stehlampe sitzen und lesen.
Und warum nicht? Wo sitzt der Stachel dieser Voraussage?
Bei der Stehlampe.
Ach so, verzeihen Sie, die Ironie war mir entgangen. Vielleicht haben Sie eine allzu einseitige Vorstellung vom Möblieren.
Vielleicht. Jedenfalls sehe ich die hier sitzen und lesen. Zum Beispiel, die menschliche Geduld ist etwas zum Verzweifeln.
Offensichtlich hast du den Satz vor kurzem gelesen.
Nein, vor langem. Sie wollten den Katamaran noch einmal sehen. Hier ist er.
Ein schönes Boot. Ich sehe schon, wie es lautlos im Mondlicht flussaufwärts gleitet.
Leider nicht ganz lautlos. Der Motor macht ein Geräusch.
Das ist schlecht. Denn in der Pinguinenbucht müssen Sie ja erst einmal durch die Reihe der Belagerer hindurch. Aber das werden Sie schon schaffen. Auch ohne Williams, nicht wahr?
Wollen Sie mir Angst machen?
Keineswegs. Sie sind ja Gefahren gewohnt. Der Transport von Sprengstoff damals ins Landesinnere von Mahé war schließlich auch nicht gerade ungefährlich. Nicht zu reden vom Anstieg gegen die Backbone Range, 200 Meter über dem Porcupine.
Ich glaube, wir können das Spiel jetzt lassen. An diesem Boot habe ich Jahre gearbeitet. In diesen Jahren habe ich mir alle Gefahren selbst ausgemalt. Schließlich war ich immer allein.
Selbst das Knarren der Stufen hat niemanden geweckt.
Neulich hatte sich ein Vogel in diesem Raum verirrt. Er flatterte umher, dann setzte er sich auf das Boot. Waren Sie schon einmal in einem Raum allein mit einem Vogel?
Allein mit einem Vogel, ja. Aber noch nicht allein mit einem Vogel in einem Boot.
Vielleicht doch.
Nun gut, ja. Es ist entsetzlich. Als ob jemand aus einer fremden Welt gekommen wäre und etwas mitteilen will, das man nicht versteht. Ich habe Angst vor Vögeln.
Allmählich verstehen wir uns fast zu gut.
Das wollte ich damit nicht sagen.
Gehen wir zum Wein oder wollen wir den Katamaran noch innen inspizieren?
Nein, eigentlich ist er mir so unheimlich wie ein Vogel, obgleich Sie ihn gebaut haben.
Ehrlich gesagt, auch mir ist er entglitten. Gehen wir? Hier also die Küche. Ah, Sie nehmen den Raum in Augenschein.
Diesmal nehme ich ihn zur Kenntnis. Mehr als das. Ich erkenne ihn sozusagen.
Und erkennst dich darin selbst.
Ich möchte sogar sagen, ich rufe mich darin zur Ordnung.
Und gibst dich endlich zu erkennen.
Ich sehe, hier wird gekocht. Im wahren Sinn. Und gegessen. Sie haben zu leben verstanden, mein Lieber, vor Ihrem Aufbruch nach Patagonien. Und natürlich, ich vergaß, zwischen Ihren anderen Rettungsaktionen.
So sieht es der das Haus bezieht. Der es verlässt, sieht es anders.
Wie sieht der es?
Der Bewohner dieses Hauses hat sein Scheitern durch Genuss getarnt. Und ersetzt. Und ersetzt. Ein Ersatz, der ihn belastet hat.
Nun ja, ein voller Magen. Du weißt so gut wie ich, dass ich das nicht meine.
Natürlich. Es drängte sich nur auf.
Jedenfalls hast du dich jetzt zu erkennen gegeben. Ende des Spiels.
Noch nicht? Spielen wir bis zum Ende.
Wie geht es weiter?
Hier in dieser Küche werden auch Sie Ihr Scheitern zelebrieren,
wenn ich das Haus kaufe.
Haben Sie sich noch nicht entschieden?
So weit waren wir schon. Was soll ich jetzt noch sagen?
Nun gut, herrliche Kupfergeräte.
mit Kennerschaft gesammelt. Damals waren die Inuit wohl noch nicht bedroht, wie? Wahrscheinlich waren sie zum Teil schon ausgerottet. Nur ich wusste nichts davon. Trinken sie weiß oder rot? Rot. Dabei fällt mir ein, den Keller haben sie mir noch nicht gezeigt. Er ist sehenswert. Ein dunkles Gewölbe. Er muss zu einem früheren Haus gehört haben. Der Wein altert sehr gut darin. Nur ist der Keller natürlich leer. Leer? Sie können schlecht von mir verlangen, dass ich Ihnen das Haus mitsamt den Weinbeständen verkaufe. Ich habe sie ausgehen lassen. Die ältesten Jahrgänge zuletzt. Um vor dem Aufbruch mein Leben rückwärts aufzuwickeln. Welch ein Pathos. Sie wollen mir beweisen, dass es Ihnen ernst war mit dem Aufbruch. Genug. Und wie war es mit den früheren Aufbrüchen? Zu den Inuit, den Polartieren, den Kaffern? Haben Sie jedes Mal zuerst Ihren Keller geleert? Ja oder nein? Ich hatte jedes Mal die Rückkehr eingeplant. Die Rückkehr eingeplant, nachdem Sie die Inuit endgültig gerettet hätten? Nachdem Sie die Jagd nach Polarfüchsen und Seeottern ein für alle Mal verhindert hätten? Nachdem Sie die Insel Mahé für die General Food Company unbrauchbar gemacht, die Einwohner befreit und die Luft für den fliegenden Hund gereinigt hätten, die Aufgabe erfüllt und zurück zum Wein. Von Erfüllung habe ich nicht gesprochen. Andere hätten die Arbeit fortgesetzt, Jüngere. Phantast, ich sehe Sie hier beim Wein sitzen nach getaner Tat, befriedigt über das Errungene. Lassen wir das endlich. Sprechen wir nicht mehr über das, was hätte sein können. Es hätte nicht sein können. Gut also, was hätte sein sollen? Das ist etwas anderes. Wir haben das Unglück nicht angestiftet. Leider erkennt unsereins alles zu spät, halb erforscht und schon vernichtet. Nun, hoffentlich haben Sie in Patagonien mehr Glück. Glück? Zu retten ist nicht mehr viel, nirgends. Man kann nur noch versuchen, das Schicksal der Aussterbenden zu teilen und die Ausrotter wenigstens zu dezimieren. Diese Vorstellung ist, sagen wir, ungenau. Kein Mensch, der jemals eine große Aufgabe erfüllt hat, hatte zuvor eine genaue Vorstellung davon. Sie meinen, sonst hätte er es gar nicht erst versucht. Möglich. Genug davon. Kommen wir zur Sache. Oder möchten Sie vorher den Weinkeller sehen, um das Bild abzurunden? Nein, den Keller glaube ich Ihnen, so wie ich Ihnen alles glaube, außer dem, was Sie sich selbst nicht glauben. Und was ist das? Dass Sie alle Ihre Vorhaben tatsächlich ausgeführt hätten. Dass Sie jemals wirklich aufgebrochen wären. Ich sage Ihnen, es war zu spät. Nur einmal vielleicht nicht, da wurde ich krank. Wie zu erwarten war. Krankheit, deine Hoffnung und deine Zuflucht. Offensichtlich weißt du es besser. Ich weiß es besser, ja. Wir kennen uns. Wir können die Rollen tauschen. Ja, tauschen wir. Ich habe meine Rolle ohnehin satt. Gut also, ich wollte fort aus diesem Haus. Ich wollte fernen Minderheiten helfen, da sich mir die nahen Ziele entziehen. Ich habe Vorbereitungen getroffen, habe verhandelt, gebaut und gebastelt, bis alles zu spät war. Zwar hatte ich damit nicht gerechnet, aber in mir hat es damit gerechnet. Und wie ist es mit Patagonien? Ja, wie ist es mit Patagonien? Ich weiß so gut wie du, dass ich dorthin niemals gelangen werde. Wollen wir einmal wieder ehrlich miteinander sein? Das haben wir inzwischen allzu oft versucht. Wie du willst. Ich fand immer, es seien unsere besten Augenblicke. Relativ, relativ, natürlich. Zum Ruhm reicht es nicht. Dazu hatten wir Williams. Ja, dieser Williams. Gefallen und wieder auferstanden. Lassen wir ihn ruhen. Und lassen wir uns selbst ruhen, wie? Gut, ich bin also damals auf Mahé nicht umgekommen. Ich habe keinen Sprengstoff transportiert. Bin nicht in das Hochtal der Inuit eingedrungen. Und sogar die St. Lorenz-Insel war mir zu weit. Noch nicht einmal zur Rettung der Tiere hat es gereicht. Noch nicht einmal das. Umso weniger wird es zur Fahrt zu den letzten Anaki-Indianern reichen. Ich bleibe hier in diesem Haus, bis es zerfällt oder bis ich selbst zerfalle. Ich werde das Haus unmöbliert lassen, nicht weil das Möblieren Energie erfordert, obgleich es das auch tut. Die brächte ich noch auf, wenn es um mein Wohl geht. Recht so. Das Bekennen steht dir. Ich werde das Haus unmöbliert lassen, um den Aufbruch zu markieren. Mir gefällt das Provisorium. Wir stellen es mitunter sogar zur Schau, nicht wahr? Aber in den weniger sichtbaren Räumen steht alles auf Hierbleiben. So wird auch der Keller demnächst wieder gefüllt, während weit weg von hier im Tal des Todes die Armeen der Ausrotter und Verbrecher vorrücken und die letzten Ureinwohner der Welt vernichten, während Kriegsschauplätze gebaut, Wüsten gelegt werden für alle Ewigkeit und an den fruchtbaren Hängen von La Española Luxushotels für die Familien der Ausrotter entstehen. Mögen sie an ihren Guaven ersticken. Gewiss, aber wir helfen nicht nach. Alle Einmischung ist sinnlos. Gegen das Verbrechen kommen wir, gegen das Verbrechen komme ich nicht auf. Ich bin nicht gemacht, um zu den Mitteln des Gegners zu greifen. Er ist in jedem Fall stärker als ich. Ich wollte mit Gleichgesinnten gemeinsame Sache machen, man hat sie vernichtet oder sie sind in den Folterkammern verschwunden, bevor ich zum Zug kam. Andere stellten sich plötzlich nicht mehr als gleichgesinnt heraus, umgefallen. Das wenigstens bin ich nicht. Nein, das nicht. Aber wie lange kann man das vor sich her sagen? Viele haben aufgegeben, wie ich. Mancher ist stillschweigend ins feindliche Lager übergegangen. Das hätte ich nie getan. Nicht um die Welt. Um die schon ganz und gar nicht. Es ist besser, sich etwas vorzuwerfen, was man nicht getan hat, als etwas, was man getan hat. Wie lange kann man das vor sich her sagen? Das Nichtgetane ist nicht unwiederbringlich. Ich fürchte doch. Lassen wir das fürchten. Du verkaufst also das Haus nicht. Auf keinen Fall. Wo sollte ich denn hin? Etwa auf die St. Lorenz-Insel, wo keine Seele ist? Noch nicht einmal ein Eisbär? Oder etwa nach Patagonien, die Flussläufe hinauf, vorbei an den verbrannten Indianersiedlungen, zu den Plantagen der Ausrotter? Oder nach Mahé, um die Mittel zeitgemäßer Seekriegsführung zu studieren? Es handelte sich um Obstkulturen. Alles das Gleiche. Ich bleibe also hier, vernichte ich die Zeugen aller Ansätze zum Aufbruch. Das Haus möblieren? Nein, das nicht. Ich bin an die Leere gewöhnt. Den Katamaran zertrümmern, er hat ausgedient. Verkaufen, er ist etwas wert, handgemacht, in jahrelanger Arbeit. Was noch? Das wär's, glaube ich. Es wird übrigens dunkel, die beste Stunde. Gehe ich mit meinem Glas Wein vor die Tür. Den Haupteingang? Die Truthahn-Familie wird vorbeikommen. Nicht bei Dunkelheit, das weiß ich. Der Wind hat sich gelegt. Die Insekten? Tue ich nicht, als ob ich mich nicht längst daran gewöhnt hätte. Bedenke ich gefälligst, an was andere sich haben gewöhnen müssen. Die Forscher, die Revolutionäre, die... Fange ich schon wieder an? An irgendetwas wollte ich mich noch erinnern. Tatsächlich? Der Weinkeller muss aufgefüllt werden. War es das? Richtig. Das war's. Das wär's also. Habe ich mir das Verkaufsgespräch so vorgestellt? Ist es nicht unzählige Male so verlaufen? Gehe ich hinaus. Dunkel. Der Sternenhimmel ist von hier klar wie nirgends sonst. Richtig, das hatte ich anzupreisen vergessen. Im Kaufpreis inbegriffen. Mit dem Feldstecher erkenne ich sogar den Saturn. Den tiefgründigen Aufrührer der Nacht. Dichter. In der Antarktis sollen die Ringe mit bloßem Auge erkennbar sein. Schon von der Südspitze Patagoniens. Fangen Sie schon wieder an? Entschuldigen Sie bitte, das war nicht die Absicht. Ich nehme das Haus. Ich auch.
Achtung, Achtung.
Jetzt.
Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt.
100 aus 100. Die Hörspiel-Collection. 100 Hörspiele aus 100 Jahren. Klassiker aus den ersten Radiotagen, Game Changer und Evergreens. Nora Gomringer und Jörg Albrecht präsentieren stilbildende Stücke von den 1920er Jahren bis heute. Der Podcast zum 100-jährigen Jubiläum. Am besten sofort abonnieren und keine Folge verpassen.